bis dass er kommt, das ist ja eigentlich ein Satz aus der Abendmahlsliturgie der ersten Christenheit, bis dass er kommt. Aber wie wir die Themen so darüber geschrieben haben, dachten wir dran, dass es ja in Apostelgeschichte 1 bei der Himmelfahrt Jesu eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber mir ist aufgefallen, dass alle Missionare, die Gott gebraucht hat, etwas Großes zu wirken, alle diese brennende Sehnsucht nach der Ewigkeit hatten. Heimweh nach dem Himmel. Die passten auch gar nicht in ihre Zeit, auch nicht in die kirchliche Landschaft. Scott, der Gründer der Afrika-Inlandkirche, 14 Monate, tausende von Kilometern Ostafrika gelaufen mit seinen 15 Kollegen. Und dann hat ihn Gott angerufen. Da war er reif. Und seine Worte waren, lasst uns gehen zu der oberen Stadt. Warum denn? Ja, Sehnsucht. Wir haben in unserem Leben eine Zielrichtung. Ich meine, in unseren Tagen sind wir sehr diesseitig geworden. Wir kümmern uns um neue Märkte, um Anlageformen, um Zinsen, Sparbücher, Riesterrente und vergessen darüber, dass wir gar nicht wissen, ob wir die nächste Woche beschließen. Mission gehört ganz stark hinein auf die kommende Gottesherrschaft hin, jetzt schon in der Welt den Namen Jesu zu verkünden. Henry Martin, 31-jährig in Tokat in der Türkei gestorben, der große Übersetzer des Neuen Testaments in persische Sprache, der große Indienmissionar, Sprachforscher. Wann wird einmal das schreckliche Unrecht dieser Welt weichen? Wann wird Gottes Welt sichtbar anbrechen? Die Sehnsucht, komm bald, Herr Jesus. Wir freuen uns, dass uns Eberhard Hahn heute Nachmittag darin noch einmal führen wird, bevor wir dann unsere Mitarbeiter aussenden. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass du Heilsgeschichte machst. Und wir sind nur Wasserträger für dich. Wir wollen nur hören und hineinpassen in deine große Geschichte. Wir wollen nur, dass auch alles, was wir da miteinander tun, nicht unsere verrückten Ideen sind oder unsere Spleen, sondern dass das geleitet ist von deinem Geist. Korrigiere uns, führe uns, auch all die Mitarbeiter in ihrem Dienst, aber dass daraus etwas herauskommt für deine Ewigkeit, dass Menschen gerettet werden und dass wir mithelfen dürfen, in dieser Welt deine große Königsherrschaft zu bezeugen. Und da bitten wir dich noch einmal, dass du selbst uns besiegst, unser Herr wirst, dass wir das nicht nur dauernd sagen, sondern dass du es auch machst, dass du in uns wohnst und uns regierst. Amen.
Liebe Freunde, bis dass er kommt, diese Orientierungsmarke richtet unsere Blicke nach vorn, in die Zukunft, auf die Ankunft unseres Herrn. Was soll diese Ausrichtung? Was gibt es zu sehen? Was ist zu tun? Handelt, bis ich wiederkomme. So trägt es der Herr im Gleichnis seinen Mitarbeitern auf. Handelt. Und das gilt auch uns. Aber was heißt es denn genau? Was sollen wir tun? Was sollen Sie tun, die Sie heute in die verschiedensten Regionen dieser Welt ausgesandt werden? Um zu erfahren, was Sie und wir tun sollen, blicken wir zurück auf die Anfänge, auf die ersten Christen. Der vermutlich erste Brief im Neuen Testament ist der erste Thessalonicher Brief. Und hier findet sich eine sehr kompakte Zusammenfassung der frühen Missionspredigt und ihrer Auswirkungen. Und diese Zusammenfassung, die wollen wir jetzt hören. Und sie soll uns anleiten für den Auftrag, zu dem wir uns heute gerufen wissen und zu dem wir heute gerufen werden. 1. Thessalonicher 1, die Verse 9 und 10. Von euch jungen Christen in Thessalonich wird in der ganzen Umgebung erzählt, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Das erste markante Kennzeichen christlicher Verkündigung und das erste erkennbare Zeichen von Christen ist die Umkehr. Umkehr hat es immer mit einem Doppelten zu tun. Wenn ich mich umkehre, dann wende ich mich von einer Person, von einer Sache ab und wende mich einer anderen Person oder einer anderen Sache zu. Und genauso ist es auch bei der Umkehr der Christen in Thessalonich und aller Christen nach ihnen. Umkehr ist Abkehr und Hinkehr. Und bemerkenswert ist die Reihenfolge, von der Paulus schreibt. Durch die Verkündigung des Evangeliums kommt es zur Hinkehr zum lebendigen und wahren Gott. Und fast wie von selbst ergibt sich damit auch die Abkehr von den toten Götterbildern. Götterbilder, das sind künstlich gemachte Abbilder. Sie sind gar nicht die dargestellte Person selbst. Im Alten Testament werden die Götter mit diesem Wort Abbild bezeichnet. Und darin drückt sich die Überzeugung aus, die Heiden haben nur Bilder. Sie haben keinen wirklichen Gott. Die Bilder sind ohne Wirklichkeit. Unwissende Menschen setzen sie an die Stelle des lebendigen Gottes. Freilich, wir wissen, Bilder üben Anziehungskraft aus. Sie können Macht, sie können eine Kraft ausüben. Und Götterbilder tun das allemal. Paulus kann an die Korinther schreiben, früher, da zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Und doch sind die Götter und ihre Bilder im Vergleich zu dem lebendigen und wahren Gott machtlos, sind nur Lüge und Täuschung. Gewiss, die damalige Gesellschaft war geprägt von ungezählten Göttern und Glaubensweisen. Und heutige Gesellschaften, nicht nur in Asien, sondern mitten in Europa, weisen oft eine ganz ähnliche Vielzahl an religiösen Formen, Gruppen und Kirchen auf. Damals war klar, und es wird uns heute wieder klar werden müssen, die Bekehrung zum lebendigen und wahren Gott musste in solch einer Umwelt den unumgänglichen Bruch in allen Bereichen mit sich bringen. Staat, Religion, Wirtschaft, Arbeitswelt, soziale Beziehungen, Vergnügungen, die Götterwelt des Heidentums war untrennbar mit jedem Bereich des Lebens verbunden. Hier auch einen Platz für den Gott der Christen finden zu wollen, das war schlicht undenkbar. Daher musste Bekehrung beides beinhalten. Uneingeschränkte Hinkehr und radikale Abkehr von allem, was nicht zu diesem lebendigen Gott passt. Das Evangelium von Jesus Christus ist zwar keine Sensationsnachricht. Es ist die schlichte Botschaft, dass Jesus Christus um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt ist. Aber diese Botschaft ist Dynamit. Denn in ihr wirkt Gott selbst durch seinen Heiligen Geist. Und indem er als der Lebendige wirkt, deckt er die Versklavung, vielleicht auch unsere Versklavung, an Götterbilder auf. Das Evangelium bietet also kein Trostpflästerchen für traurige Leute. Vielmehr reißt es zuallererst eine Wunde auf. Es offenbart, dass und wo wir uns von trügerischen Ersatzgöttern blenden lassen, dass wir unser Eigenleben suchen, dass wir in der Tiefe des Herzens Gott los sein wollen. Mit dem Aufbau, auch mit dem Gemeindebau, geht die Abkehr, der Abbruch einher. Wir sollten nicht zu schnell über diesen Punkt hinweg gleiten, sondern gründlich danach fragen, was das für unser Leben, für unsere Gemeinde, für unseren Auftrag im Einzelnen bedeutet. Und wir sollten dabei nicht vergessen, Gott selbst ist es ja, der die Erkenntnis solch verhängnisvoller Bindungen schenkt. Und er bewirkt auch die Abkehr von ihnen. Da, wo früher Gefangenschaft an nichtige Götter herrschte, da werden Christen jetzt beschenkt durch die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit dem Gott, der eben nicht täuscht oder trügt. Aus dieser Fülle Gottes dürfen wir leben. Und deshalb die Frage, leben wir auch aus dieser Fülle? Gilt diesem Gott unser uneingeschränktes Vertrauen, hängt an ihm unser Herz? Erwarten wir von ihm alles, was wir brauchen, Hilfe in allen Angelegenheiten? Das Evangelium bewirkt Umkehr im doppelten Sinne des Wortes. Und das Evangelium bewirkt Orientierung im doppelten Sinne des Wortes. Zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Der christliche Glaube hat zwei Fixpunkte, zwei Orientierungsmarken, die unverrückbar feststehen. Sie sind gar nicht von unserem Denken und Meinen abhängig. Gott selbst hat sie so festgesetzt. Und zwischen diesen beiden Fixpunkten gewinnt die Gemeinde und auch unser eigenes Leben seine Orientierung. Der eine: Gott hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Das ist der eine Fixpunkt. Dieser eine Tag, vermutlich im April des Jahres 30, der Tag der Kreuzigung Jesu und seine Auferstehung, das ist der Punkt in der Vergangenheit. Hier ist ein anderer an unserer Statt gestorben und auferstanden. Und dieser andere zeigt auf mich, auf dich, und sagt: Das gilt dir, ich trete für dich ein, du bist frei. Und damit löst uns Jesus heraus aus dem heraufziehenden Gericht Gottes. Martin Luther hat es im Lied sehr schön nacherzählt. Er, Jesus, sprach zu mir: Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen. Ich gebe mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen. Denn ich bin dein und du bist mein, und wo ich bleib, da sollst du sein. Uns soll der Feind nicht scheiden. Vergießen wird er, der Feind, mir mein Blut, dazu mein Leben rauben. Das leid ich alles dir zugut, das halt mit festem Glauben. Den Tod verschlingt das Leben mein, mein Unschuld trägt die Sünde dein, da bist du selig worden. Weil Jesus auferstanden ist, darum ist er heute der Lebendige. Und darum warten wir auf sein zweites Kommen. Das ist der andere Fixpunkt. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne diese Ausrichtung, ohne diese Erwartung. Denn was an Karfreitag und Ostern geschehen ist, die Befreiung von Sünde und Tod, das soll ja nun in seiner ganzen Fülle und für die gesamte Welt offenkundig werden. Wir haben es heute Morgen vom Himmelfahrtsevangelium her gehört. Der Jesus, der so aufgenommen wurde, er wird genauso wiederkommen. Das geschieht, diese Vollendung, wenn er kommt. Was vor 2000 Jahren geschehen ist und das, was mit der Wiederkunft Jesu Christi geschehen wird, das bildet eine Einheit. Unser kleines Leben und die große Welt, sie sind einbezogen in diesen großen Zusammenhang, in diesen gewaltigen Bogen des Handelns Gottes. Unser Leben und auch unser Auftrag ist aufgehoben in den Händen dieses ewigen Gottes, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umspannt, dem Gestern, Heute und in Ewigkeit diese Welt gehört. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir keinen Mut, sie heute auszusenden. Weil das aber so ist, darum sind wir in großer Erwartung. Keine Frage, den lebendigen und wahren Gott in Tat und Wort zu bezeugen, das kann gar nicht ohne Widerstand vor sich gehen. Hinkehr und Abkehr ist immer mit Reibungen verbunden. Die Thessalonicher haben es erlebt und sie werden es auch erfahren. Und dazu kommen ganz natürliche Schwierigkeiten, eine unbekannte Kultur und Sprache, fremde Menschen mit unerwarteten Verhaltensweisen, die Trennung von Freunden und Verwandten. Es wäre blauäugig, wenn man Verzicht und Mühen nicht einkalkulieren würde. Aber man sollte nicht vergessen, selbst die Menschen im eigenen Land, gar im eigenen Dorf, haben immer noch Schwierigkeiten mit ihren Mitmenschen. Die bekommt man ja gar nicht erst im Ausland. Aber dann gehört natürlich auch das andere hinzu. Die Begegnung mit all dem Unbekannten und Neuen ist eine spannende Herausforderung, an der sie reifen werden, an der auch ihr Vertrauen zum lebendigen und wahren Gott reifen wird, wachsen wird. Vor allem aber sind sie an einem Ort eingesetzt, wo sie Zeugen dieses Gottes sein können, für seine großartige Botschaft der Befreiung, für seine überfließende Liebe zu uns Menschen, für die gewaltige Hoffnung auf sein Reich. Dieser Gott und seine Botschaft, das ist das Fundament, die Basis für ihren Dienst. Er trägt sie in guten und in schlechten Tagen. Von diesem Gott und seiner Botschaft her gewinnt ihr Dienst sein Gewicht und seine Bedeutung. Und deshalb gehen sie in der fröhlichen Gewissheit, dass ihre Mission nicht vergeblich ist, dass sie erfolgt in der Erwartung und Zuversicht, er kommt. Amen.